straight right. Das knallt durch das Dach von der Hütte.
Ich weiß gar nicht, ob ich jedes Mal mit diesem es knallt das Dach von der Hütte anfangen sollte, aber insofern sollte es das Dach von der Hütte knallen. Ein dickes Sorry von mir. Ich bin gerade ein bisschen viel unterwegs, meine Stimme kämpft auch schon. Letzte Woche quasi komplett eingespannt gewesen, diese Woche hier im Ausland unterwegs, ist jetzt gerade in New York und deswegen habe ich letzte Woche keine Folge machen können, was mir sehr, sehr leid tut. Aber Konstantin, nimmst du es mir übel oder ist es okay, wenn wir heute einfach gut mit einer Folge reinstarten?
He got blasted with a straight right! Wow.
Das ist mein Kommentar dazu. Nein, alles gut.
Hat er bei dir nur die Bedeutung, dass du jetzt doppelt viel erzählen musst? Ne?
Ja, das können wir jetzt glaube ich auch nicht machen, ansonsten sprengen wir ja jeglichen Rahmen, aber nein, ist ja vollkommen in Ordnung. Und ich meine, du bist in New York, das wird auch heute noch ein Thema sein. New York City, beziehungsweise sag mal, der Großraum New York wird heute noch ein Thema sein. So gesehen, passt doch.
Guck mal, Spoiler Alert. Und wir fangen einfach auch mal an, wie jede Woche. What the Puck. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir Konstantin Eckner. Ich stelle für euch 6 Fragen an den Experten Konstantin. Er beantwortet sie, damit wir ein kleines bisschen Überblick über die aktuellen Geschehnisse in der NHL haben. Und da bin ich mal eine Woche quasi raus und habe auch die redaktionelle Vorbereitung aus der Hand gegeben. Und schon hast du gesagt, nee, erste Frage machen wir nicht über NHL, machen wir über WM. Warum eigentlich? Und was ist da los?
Ja, was ist da los? Das ist eine gute Frage. Das fragen sich wahrscheinlich alle, die auch mit der WM zu tun haben. Ja, weil ich natürlich auch jetzt schon einige WM-Spiele kommentiert habe und auch noch weitere kommentieren werde. Also von Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag kriegt er mich eh nicht mehr los, was die WM-Übertragung betrifft. Die Mehrheit der Spiele, abseits der deutschen Spiele, laufen ja bei Sportdeutschland TV, dem Rechteinhaber. Und dort bin ich auch dann im WM-Studio zugange. Jetzt zuletzt mit Frankie Maurer, dem 8-fachen deutschen Meister und Olympia-Silbermedaillensieger von einst, mittlerweile Ex-Spieler. Und dann auch Christian Ehrhoff, der 800 NHL-Spiele absolviert hat. Der ist dann auch noch demnächst mein Experte. Insofern bin ich da voll im Thema drin. Und der Auftakt zur WM ist gemacht und spielt natürlich auch für die NHL eine gewisse Rolle, weil doch einige, die jetzt nicht mehr aktuell in den Playoffs unterwegs sind, spielen eben dann stattdessen die Weltmeisterschaft. Also beispielsweise das US-Team ist eben fast ausschließlich mit NHL-Spielern ausgestattet, was auch nicht früher immer der Fall war. Da gab es noch eher so College-Teams, die hingeschickt wurden. Doch mittlerweile, bis auf einen einzigen Spieler, also einen einzigen Feldspieler, sind alle im US-Team aus der NHL. Und auch die Deutschen haben einige NHL-Profis mit dabei und haben jetzt eben direkt mal einen guten Start hingelegt. Ungarn, Kasachstan und Norwegen geschlagen, also die Pflichtaufgaben erfüllt. Jetzt folgen natürlich dann bald die drei großen Brocken, Schweiz, USA und Tschechien. Aber da will man ja nicht sagen, dass Deutschland komplett chancenlos wäre. Ansonsten gab es auch noch ein paar wildere Dinge. Zum Beispiel die Franzosen haben Finnland am zweiten Spieltag von Gruppe A in Stockholm neben Herning in Dänemark, einer von zwei Austragungsorten, haben die Franzosen die Finnen fast an den Rand einer Niederlage gebracht. Und als kleine Eigenwerbung können wir ganz kurz reinhören, wie das denn da so zugeht. Beispielsweise bei einem WM-Spiel in Stockholm. Und eventuell erkennt ihr die eine oder andere Stimme wieder.
Napoli gewinnt.
Rausgechippt.
Der könnte rein.
Tor! Ist drin. Frankreich mit dem 3:1. So schnell geht's. Gerade Empty Netz. Und dann Jonathan Perret von Radetz Galové.
So richtig haben die Finnen aber den Puck noch nicht vorn gesichert. Jetzt mehr oder weniger, ja. Schuss aus der Drehung. Keller mit dem Schoner da. Puck nicht drin. Wieder eine starke Aktion vom Mann mit der 30. Lehtonen aus der Distanz. Anschlusstreffer Finnland. Nachgesetzt und Eli Tolvanen von den Seattle Kraken mit dem 2:3 aus Sicht von Suomi.
Lehtonen wahrscheinlich rüber.
Aber Lehtonen macht sich auch selber bereit. Nein.
Ausgleich. Keller geschlagen. Die Franzosen müssen sich dann doch dem Druck irgendwann beugen.
Man merkt auf jeden Fall, du machst deinen Job aus voller Überzeugung. Das mag ich schon mal. Und es ist auf jeden Fall eine Menge los da. Hast du denn eigentlich aber auch so, wenn du diese Spiele siehst, auch so, also diese Euphorie in deinen Ohren, bist du voll drin? Oder hast du mittlerweile auch so eine professionelle Euphorie beim beim Kommentieren. Mal ehrlich, ein kleiner Insight.
Beides wahrscheinlich. Aber du musst dazu sagen, also ProSieben macht ja auch die Deutschlandspiele. Natürlich machen die es immer sehr professionell, also in der Regel zumindest. Gut, die haben Icke mit am Start als, wie soll man sagen, Field Reporter, wie auch immer, der natürlich so ein bisschen seine Icke-Note reinbringt. Die haben so, so auch, also seriös, ja, aber andererseits ein bisschen so flapsig, ne? Dafür ist er ja auch bekannt. Und es ist ja auch so ein bisschen, wie gesagt, sein Markenzeichen. Und wir machen aber auch ein paar lustigere Dinge. Also wer gerne mal möchte, kann entweder auf meinen Instagram-Kanal gehen, @KonstantinEckner oder @sttv_eishockey und da haben wir auch lustigste Reels drin, weil natürlich, wenn wir da Live-Konferenzen machen, 2 Spiele parallel, 4 Stunden, danach nochmal 2 Spiele parallel, 4 Stunden, da bleibt auch viel Leerlauf zwischendrin. Wir haben auch einen Netman eigenen, Maurice, unser Praktikant, der auch einiges aushalten musste zwischendrin. Der musste auch schon das Studio wischen.
Okay, das ist eine harte Bandage bei dir auf jeden Fall. Wie lange geht die WM noch?
Die geht noch bis zum 25. Mai, dann ist es Endspiel. Aber die Phase jetzt bis kommenden Dienstag, erstmal Gruppenphase und dann geht es eben weiter, Viertelfinale. Also man muss auch mal sagen, die WM ist eben ein bisschen wie viele Eishockey-Turniere, leicht merkwürdig strukturiert. Du hast 64 Spiele, aber 56 dieser 64 Spiele sind eben Gruppenspiele. Dann gibt es 2 Gruppen, A und B, jeweils 8 Mannschaften. Und davon qualifizieren sich dann jeweils 4 fürs Viertelfinale. Und die schlechtesten steigen ab in die B-Weltmeisterschaft quasi. Das ist ja ein Auf- und Abstiegssystem bei der Weltmeisterschaft im Eishockey. Aber wie gesagt, also die Deutschen spielen jetzt eben erstmal 7 Vorrundenpartien und dann stehen sie sehr wahrscheinlich im Viertelfinale, wenn nichts schief läuft. Und dann bist du mit einem Spiel direkt raus. Also es ist eben wie in der NHL auch. Es gibt viel Vorgeplänkel, bevor es dann mal in die heiße Phase, sprich Playoffs oder eben bei der WM in die K.O.-Phase geht.
Kommen noch deutsche oder generell Spieler aus der NHL rüber?
Genau, das bringt uns ein bisschen vielleicht zum zweiten Thema. Also Tim Stützle.
Oh, Überleitung des Todes, ne? Danke, machen wir direkt so.
Tim Stützle ist derjenige, der jetzt noch nachgerückt ist, de facto. Also war ja mit den Ottawa Senators in den Playoffs, hat ja auch top gespielt für die Senators, diesen Vorlagenrekord aufgestellt, über den wir auch schon mal gesprochen haben vor ein paar Wochen. Also Vorlagen am Stück, Punkte am Stück erzielt für die Ottawa Senators, einen neuen Franchise-Rekord aufgestellt, ist ja auch mittlerweile dort Spitzenverdiener. Der ist ausgeschieden, hatte mal kurz Pause, ist aber dann auch abgereist und direkt zum deutschen Team gestoßen und hat nun seine erste Partie gegen Norwegen absolviert und hat auch direkt ordentlich hingelangt. Ein paar andere NHL-Profis sind auch mit dabei, die jetzt auch schon frühzeitig Saison aus hatten, also sprich, die waren nicht in den Playoffs mit dabei, hatten da mal 10, 15 Tage frei und sind dann direkt beim deutschen Team. Entsprechend, ja, die Deutschen haben schon eine gewisse NHL-Unterstützung. Leon Dreiseitel, Nico Sturm fehlen, weil die ja noch in den Playoffs unterwegs sind mit ihren jeweiligen Teams und JJ Paterka ist eben nicht dabei bei der WM. Er könnte dabei sein, aber er will nicht, weil er wird jetzt bald in diesem Sommer seinen Mega-Vertrag unterzeichnen. Bislang ist er ja eher so ein Niedrigverdiener, aber aufgrund seiner starken Saison wird er einen Mega-Vertrag unterzeichnen und will sich eben jetzt nicht bei der WM verletzen und damit dann 25 Millionen oder whatever, was am Ende auf dem Spiel steht, riskieren.
Das ist im Zweifel auch fair, denn dafür ist die NHL und bei aller Respekt für diese Weltmeisterschaft, die natürlich einen großen Titel hat, aber dieses Format dreht sich um die NHL, da geht es in die heiße Phase. Das ist für ihn wichtig, deswegen kann ich verstehen, dass er da vielleicht ein kleines bisschen zurückzieht. Obwohl es am anderen Sportlern auch immer ein bisschen Diskussion darüber gibt, aber wir machen da einfach mal einen Haken hinter, denn ich will mit dir über die aktuelle Saison reden und wir kommen in die Playoffs. Und ich habe das Gefühl, und ich habe dazu eine kleine Statistik auf Social Media gesehen, NHL-Playoffs sind schon irgendwie das Krasseste, was es im amerikanischen Sport gibt. Wenn ich die ganzen Playoffs in den letzten Jahren in der NFL gesehen habe, NBA, ja, da ist Spannung drin, aber die Serien werden dann doch relativ deutlich. Ich habe das die ganze Zeit, das ist alles überall eng und jeder kann jeden schlagen. Kannst du uns mal ein bisschen Überblick geben, wo wir gerade wo stehen?
Genau, also wir sind ja jetzt in der zweiten Runde, also quasi in beiden Conferences, Western, Eastern Conference jeweils im Halbfinale. Jetzt geht es darum, wer in die Conference Finals einzieht. Also wir sind in der vorletzten Runde sozusagen. Oder in der vorvorletzten Runde. Wie auch immer, nur zur Übersicht. Erste Runde ist vorbei. Es gibt noch 8 Teams. Und es gibt eigentlich von diesen 4 Serien, die aktuell laufen, 3, die so ein bisschen deutlicher aussehen. Also es gibt 3-1 Führungen und es gibt eine Serie, die komplett ausgeglichen ist. Fangen wir mit der ausgeglichenen Serie an. Die Toronto Maple Leafs und die Florida Panthers, also auch natürlich der Vorjahres-Champion, die geben sich's ordentlich. Maple Leafs haben zunächst ihre 2 Heimspiele gegen Florida gewonnen und wie das im System eben dieser Playoffs so ist, erst hat das eine Team 2 Heimspiele, dann hat das nächste Team 2 Heimspiele. Die Panthers hatten dann ihrerseits 2 Heimpartien und haben diese auch beide gewinnen können. Somit steht es 2-2. Übrigens, Florida Panthers, also ist immer ein bisschen schwierig, ne? Ist ja ein Team, was nach einem ganzen Bundesstaat benannt ist. Die sind zu Hause in Sunrise, Florida. Das ist so Metropolitan Area Miami. Also nicht direkt Miami selber, es ist aber im Speckgürtel von Miami, würde man wahrscheinlich in Deutschland sagen. Die Maple Leafs gewinnen zweimal, dann gewinnen die Panthers zweimal. Jetzt sogar beim vierten Spiel haben die Panthers einen Shutout geschafft für Goalie Sergei Bobrovsky. Das ist immer was Besonderes für Goalies, Shutout, also zu Null zu spielen. Auch wenn das immer mal gelingt, aber das ist so ein großes Ziel. Und das wird auch dann gefeiert, wenn eben ein Goalie kein einziges Tor reinlässt. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Die Maple Leafs haben jetzt wieder Heimspiel, aber es ist eine sehr, sehr ausgeglichene Serie. Dann gibt es die anderen drei Serien, wo es jeweils 3-1 steht. Und eigentlich sind die recht ähnlich verlaufen bislang. Also sprich, das bessere Team hat die zwei Heimspiele gewonnen, plus noch ein Auswärtsspiel und eben dadurch jetzt noch einen erheblichen Vorteil, weil jetzt eben teilweise wieder Heimvorteil herrscht und man kann dann nur 4-1 stellen. Mit 4-1 wäre man eben dann durch. Die Edmonton Oilers, die sich ja recht schwer getan haben gegen die Los Angeles Kings in Runde 1, haben es jetzt etwas leichter gegen die Vegas Golden Knights. Und wer jetzt richtig auftrumpft, mehr als noch in der ersten Runde, ist einfach Leon Dreisaitl. Dreisaitl ist jetzt komplett wahnsinnig mittlerweile. In Spiel 1 hat er den wichtigen Ausgleich erzielt mit einem, wahrscheinlich vielleicht das Tor des Jahres, also fast aus der Luft den Puck direkt getroffen. Und er stand aber hinterm Tor, hat also dann von der Position aus den Puck aus der Luft runtergenommen und direkt gegen die Kufe oder den Schoner vom Goalie geschossen. Und von dort aus ist er abgeprallt ins Tor hinein, weil der Goalie noch mit dem Rücken zum Tor stand. Und Dreisaitl hat das sofort gemerkt und quasi Volley das Ding in Richtung Goalie gefeuert, damit er dann eben reinschießen kann. Er musste Billard spielen, weil er eben aus der Position gar nicht aufs Tor schießen konnte. Nur so. Und hat dann im zweiten Spiel direkt in der Overtime auch noch das entscheidende Tor erzielt. Hat dann im dritten Spiel aber ein Eigentor hinnehmen müssen. Also es war so letzte Sekunde. Dann stand Dreisaitl auf der Linie, wollte klären, weil der Torhüter geschlagen war und hat dann den Puck selber ins Tor buxiert. Aber dann im vierten Spiel haben die Edmonton Oilers wieder gewonnen. Also Dreisaitl ist überall beteiligt, aber spielt mittlerweile schon richtig wahnsinnig. Und wir können auch nochmal reinhören in vielleicht die entscheidende Szene dieser Serie. Und das war eben dieser Overtime-Sieg der Oilers mit Dreisaitl, aber natürlich nicht nur mit ihm.
Hyman has hit the crossbar. McDavid a goal post here in the OT. McDavid picks one back to the net. Dreisaitl scores! Game 2 to Edmonton.
Jack Eichel, who's caught flat foot right here. Outside, inside, you're not going to slow down McDavid. Sells the shot, boom. What a pass over to Dreisaitl.
Und das war eben auch noch ein Auswärtssieg für die Edmonton Oilers. Was man ein bisschen gemerkt hat, glaube ich, an der Reaktion in der Arena, also in Las Vegas. War jetzt nicht so eine gute Stimmung.
Was sind deine Prognosen für die Serien? Die 3-2-1-Serien gehen alle so durch,
ja.
Und die Toronto Maple Leafs schlagen die Senators? Oder?
Das sagst du.
Die Panthers meine ich, Entschuldigung.
Das sagst du. Also genau, Dallas Stars wirken jetzt richtig stark gegen Winnipeg. Also Winnipeg war ja dieser Hauptrundensieger mit den meisten Punkten da, aber das hat sich irgendwie
aber
so ein bisschen...
Ja, aber die brechen ein, die knicken ein. Ne?
Ja, das ist aber auch nicht ganz unerwartet gekommen. Jetzt haben die Stars wieder gewonnen, 3-1, Hattrick von Mikael Granlund. Boah, also Dallas ist richtig stark und Washington Capitals, über die haben wir ja viel gesprochen, zuletzt immer noch vor den Playoffs wegen diesem Rekord von Alex Ovechkin und ja, den haben die natürlich geholt, aber die haben ja schon hinten raus in der Regular Season immer häufiger verloren, also Ovechkin hat noch seine Tore gemacht für diesen Rekord eben, aber gewonnen haben sie selten und auch jetzt, ich meine, sie setzen sich gegen Montreal durch, aber die Canadiens sind momentan kein Top-Team, einfach Wildcard und rein, aber dann eben auch direkt wieder raus und jetzt gegen die Carolina Hurricanes. Boah, ich sehe da auch wenig Chancen. Also ich denke, Carolina, Edmonton, Dallas und Toronto machen es. Und die kommen dann weiter und dann spielt Carolina gegen Toronto. Das ist 50-50 und Edmonton gegen Dallas ist auch ein 50-50-Duell. Würde ich vielleicht sogar Dallas minimal bevorteilen. Aber wir haben ja auch gerade gehört, Connor McDavid, der kongeniale Partner von Leon Dreisaitl, ist jetzt auch wieder richtig stark. Und Dreisaitl ohnehin, den die Fans von Edmonton übrigens aufgrund seines Nachnamens, weil der quasi nicht aussprechbar ist. Einfach nur Try nennen. oder Leon.
Try.
Es gibt Edmonton Oilers Podcast, sagen die einfach nur ja, Try. Good game. Wir haben noch einen Deutschen, ja kurz erwähnt. Nico Sturm spielt für die Florida Panthers, ist auch in dieser Serie schon involviert gewesen gegen die Toronto Maple Leafs, aber eben in den ersten beiden Spielen, die die Panthers verloren haben. Entsprechend da war er noch auf dem Eis, jeweils so 9 Minuten Eiszeit erhalten, ist eben nun mal ein Spieler für die hinteren Reihen, also eher so ein Rollenspieler, aber seine Reihe wurde einmal komplett auf die Tribüne gesetzt jetzt in Spiel 3 und 4, in denen eben dann die Panthers zu Hause gewonnen haben. Mal sehen, wie es für Nico Sturm weitergeht. Ist leider, wenn du ein Rollenspieler bist in der NHL, gerade in den Playoffs, dann schon der Fall, dass es wenig Sentimentalitäten gibt oder also aber wenig Mitgefühl der Trainer für vielleicht einen Spieler, der dann plötzlich auf der Tribüne sitzt. Das ist dann eben leider das Los für einen Nico Sturm, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt.
Ich hoffe sehr auf Maple Leafs gegen Oilers irgendwie. Das wäre mein persönliches Traumfinale. Aber mal gucken. Es fühlt sich eh sowieso im Moment immer so an, die machen, also ich bin natürlich Maple Leafs Fan und damit auch ein bisschen subjektiv dabei, die machen das gut gerade, aber diese ganze Playoffs, die ich mir angucke, ich habe hier ja die Chance, noch ein bisschen Live-Bilder zu gucken und sowas alles gerade, das ist schon immer so eine krass knappe Entscheidung, überall habe ich das Gefühl, so mal gucken. Wir werden es auf jeden Fall weiter begleiten hier, dann versprochen auch nächste Woche mit ein bisschen mehr Details. Was ja jetzt überall ansteht, ist, das hatte die NBA jetzt ja auch, ist der Draft. Ne? Und auch es gibt auch einen NHL-Draft und eine Lotterie.
Ganz genau.
Kannst du ein bisschen was erklären?
Der Draft selber ist noch ein paar Wochen hin, aber natürlich, es ist Saisonende naht und dann wird auch schon über den Draft diskutiert, zumal eben auch die Draft-Reihenfolge für die 16 Teams, die sich überhaupt nicht qualifiziert haben für die Playoffs, ja feststeht und dadurch die Diskussion, welche Topspieler aus den Major Junior Leagues oder aus den Colleges und so weiter oder auch aus Europa jetzt zu welchen Teams geht, die Diskussion hat natürlich jetzt schon längst begonnen, weil man ja weiß, wer pickt auf Position 1 bis Position 16 in Runde 1. Und das ist nun mal immer das Entscheidende, wenn es um die Topspieler geht. Die Besonderheit ein bisschen bei dem NHL-Draft, vor allem im Vergleich zur NFL, ist, dass erstmal es natürlich sehr viele europäische bzw. nicht nordamerikanische Spieler gibt, die eine entscheidende Rolle spielen einfach, die auch an Position 1 gedraftet werden können, wie Nico Hischier zum Beispiel, der Schweizer Kapitän, jetzt 2017 in Position 1 gedraftet wurde oder auch natürlich bis vor kurzem noch viele Russen irgendwo an Position 1 bis Position 4 irgendwo gedraftet wurden. Und zudem, NHL sagt, es gibt ein Limit, was das Alter betrifft. Für nordamerikanische Spieler, das Alter, die Altersspanne für die Zulässigkeit für einen Draft bei 18 bis 20 und für europäische bzw. ich sag mal nicht nordamerikanische Spieler liegt die Altersspanne bei 18 bis 21. Das ist schon mal ein Riesenunterschied zur NFL, wo vor kurzem jetzt beim Draften Tyler Jacques, der glaube ich 26, 27 ist, als Quarterback gedraftet wurde, als Beispiel. Und jetzt bei New Orleans Saints eventuell starten wird, aber der 27, der war 7 Jahre im College mit 2 Extra-Jahren. Das ist eben in der NHL an sich nicht denkbar, weil die wenigsten gehen übers College, die spielen einfach in den Junior Leagues, Minor Major und dann von dort aus geht's ab in die NHL und es gibt da nicht den Umweg über College, wo du dann nochmal 4 Jahre quasi deine Jugendzeit oder deine Anfang 20er verbringst, ne, als großer Unterschied. Draft selber gibt es ja auch schon ewig, seit den 60ern und seit 1980 ist es ein öffentliches Event. Seit, ich glaube, Mitte der 80er wird es dann auch immer im Fernsehen übertragen. Also auch der Eventfaktor steigt natürlich bei der NHL. Und die große Besonderheit ist, die Draft Order ist nicht ganz automatisch anhand der Saisonbilanzen dann aufgelistet, sondern die 16 Teams, die nicht an den Playoffs teilnehmen, die befinden sich erstmal in einer Lotterie für den Number One Draft Pick. Das schlechteste Team, das waren in dieser Saison die Sharks aus San Jose, die haben eine 18,5%ige Chance, bei dieser Lotterie den Number One Pick zu erhalten. Und die, sagen wir, die Chancen, die Wahrscheinlichkeiten, die sinken dann pro Team nach unten. Also das 16. Team dann in dieser Reihenfolge hat einfach die niedrigste Wahrscheinlichkeit. Es ist aber eben in diesem Jahr dann so gewesen, dass die New York Islanders, die eigentlich nur eine 3,5%ige Chance hatten, weil sie, ich glaube, das 9. beste Team oder das 9. schlechteste Team waren, die haben dann den Number One Draft Pick erhalten und werden jetzt halt an erster Stelle draften. Die restliche Reihenfolge ergibt sich dann aus den Saisonbilanzen. Aber was man damit erreichen möchte, ist, dass eben nicht haufenweise Teams tanken, um dann sicher zu sein, dass sie diesen Nummer 1 Pick erhalten, weil das natürlich dann schon auch alles verwässern würde und so ein bisschen vielleicht auch eine Clownshow aus der Liga machen würde, gerade dann hinten raus. Also die New York Islanders stehen auf 1, die San Jose Sharks stehen auf 2 als an sich schlechtestes Team, Chicago auf 3, Utah auf 4, Nashville auf 5 und so weiter und so fort, kann man natürlich dann online nachlesen. Aber ich glaube, diese Lottery ist ein interessanter Punkt, weil der auch nochmal so ein kleines Event war, das vor kurzem stattgefunden hat, zumindest fürs Fernsehen.
Ja, ehrlicherweise muss ja auch die Geschichte weitererzählt werden. Und das sind alles schöne Elemente, die dafür sorgen, dass du immer wieder ein Thema hast rund um die Ligen und auch in diesem Fall rund um die NHL. Draft ist ja erst noch, dann reden wir, glaube ich, nochmal im Detail darüber. Bis dahin müssen wir nochmal ein kleines bisschen abwarten. Wenn euer Lieblingsteam mit dabei ist, dann freut euch auf Top-Spieler in den nächsten Jahren, aber das machen wir dann. Top-Spieler haben wir als Thema und wir wollen jede Woche versuchen, irgendwie einen Star vorzustellen, damit ihr ein kleines bisschen mehr über die Gesichter dieser Liga lernt. Wen haben wir dieses Mal?
Das letzte Mal, als die New York Islanders an Position 1 gedraftet haben, also die Number One Draft Pick hatten, der nun mal schon sehr begehrt ist, das war 2009. Und 2009 haben die sich entschieden, John Tavares zu holen, der heute ja nicht mehr bei den Islanders spielt, lieber Nico. Aber gehen wir mal auf John Tavares ein. War damals ein hochtalentierter Center aus Ontario. Man kann sich vielleicht fragen, warum eigentlich Tavares oder Tavares hat portugiesische bzw. polnische Wurzeln und väterlicherseits portugiesisch, also eigentlich Tavares oder Tavares. Daher kommt der Name. Ja, oder mit dem SCH, je nach Akzent natürlich oder Dialekt, brasilianisch oder portugiesisch. Sei es wie es sei, aber John Tavares stammt aus Ontario, also aus Kanada und war eben schon im Teenageralter ein sehr, sehr talentierter Center und ist auch heute ein Superstar. Dazu gleich mehr, aber er war eben auch der letzte Number One Draft Pick der New York Islanders. Und das Interessante bei Tavares war gewesen, dass er in der Ontario Hockey League, also einer dieser Nachwuchsligen in Kanada, die so als Talentpool einfach gelten für die NHL, weil dort in diesen drei, vor allem Major Leagues, dann alle Top-Talente eigentlich spielen, die aus Kanada kommen und die Kanadier sind nun mal einfach in der Mehrheit, was die Top-Spieler betrifft, überall in der NHL. Das Interessante bei Tavares war gewesen, dass er eben noch zu jung war für den Draft 2008. Also er war 5 Tage nach dem Cut-Off-Date, nach dem 15. September, hatte er Geburtstag, also er konnte nicht teilnehmen am Draft 2018 und es gab sogar eine Petition der Spielergewerkschaft, die dafür eintrat, dass er doch teilnehmen soll, dass die NHL eine Ausnahme macht und Tavares bereits zulässt, obwohl er noch zu jung war. Doch die NHL ist da relativ hart und vielleicht auch ein bisschen oldschool dahingehend und hat gesagt, nee, er muss warten bis 2009 und dann darf er erst gedraftet werden, was wiederum eigentlich natürlich ein Segen war für die New York Islanders, weil sie in der Lottery damals dann den Number One Draft Pick für 2009 erhalten haben. Und Tavares selber hat eben in der Ontario Hockey League auch schon als sehr, sehr junger Spieler auch mit Ausnahme teilweise gespielt, in einer Saison mal 72 Tore erzielt, also schon Wahnsinnszahlen. Kam dann zu den Islanders, die zum damaligen Zeitpunkt einfach komplett am Boden waren, also überhaupt nichts auf die Beine gestellt haben. Und erst nach der Lockout-Saison, es gab ja diesen Lockout 2012, 2013, in der Zeit hat dann Tavares einfach mal in Bern gespielt, also in der Schweiz, weil viele NHL-Profis sind ja dann nach Europa gegangen und haben einfach mal ein paar Spiele in Europa bestritten, damit sie eben nicht komplett auf dem Allerwertesten sitzen, zu Hause auf der Couch, das macht ja auch keinen Spaß. Hat ein bisschen in Bern gespielt, kam dann zurück. Und die Islanders haben dann auch nach und nach immer besser performt und waren auch dreimal in den Playoffs. Die beste Saison war 2016, als man im Halbfinale ausgenockt wurde von den Tampa Bay Lightning. Aber als sein Vertrag 2018 auslief, ging es eigentlich für Tavares darum, woanders hinzugehen, weil er gemerkt hat, bei den Islanders kann er aktuell eben nicht den Stanley Cup gewinnen. Und es ging dann von New York bzw. Long Island eigentlich nach Toronto. Er hat damals auch gesagt, er möchte endlich einen Stanley Cup gewinnen, aber natürlich, wir haben es gerade angesprochen, er wuchs in Ontario auf und Toronto, Ontario, also er war von Kindheitsbeinen an ein Maple Leafs Fan und das ist quasi sein Heimclub. Jetzt ist das einzige Problem für Tavares, der auch nicht mehr jünger wird, weil am Ende 2009 in die NHL gekommen, kann man sich ein bisschen durchrechnen, er konnte mit den Maple Leafs eben bislang noch keinen entscheidenden Run in Richtung Stanley Cup unternehmen, somit sein bisher größter Erfolg in seiner Karriere ist Olympia Gold in Sochi 2014 bei den Olympischen Spielen. Das ist aber nicht das, was er eigentlich vorhatte. Er wollte eigentlich mit seinem Heimat- und Jugendclub oder seinem Heimat- und Jugendteam irgendwann mal den Stanley Cup gewinnen. Klappt es in diesem Jahr? Mal sehen. Aber die Maple Leafs müssen sich ranhalten, dass es nicht irgendwann zu spät ist.
Ja, vollkommen richtig. Ist aber auch eine sehr tragische, schöne Geschichte eigentlich, ne? Wenn man sich das mal so anguckt. Auf der einen Seite kommt der Verlorene oder der Sohn kommt zurück. So, und die sind ja auch schon in einem Momentum, wo sie gerade auch schon seit Jahren eigentlich sehr gut aufgestellt sind, aber dieser eine entscheidende Schritt fehlt. Aber diese Saison sind sie schon über diese erste Hürde rüber. Und jetzt, wenn wir ihr sprechen oder ihr das hier hört, ist dann das nächste Spiel in dieser Serie mit Florida schon gespielt und dann gibt es noch eine Entscheidung mehr. Aber die Hoffnung ist, glaube ich, so groß wie schon lange nicht mehr in Toronto, oder?
Ja, weil man auch, genau, man ist über diese erste Hürde hinweggekommen, also hat Runde 1 überstanden. Da gab es ja auch mal so 2, 3 kleine Wackler. Und jetzt muss man sich noch gegen die Panthers durchsetzen. Ich glaube, da hat man schon größere Chancen, Carolina auch zu schlagen und in den Stanley Cup, also ins Finale zumindest erstmal einzuziehen. Wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Ich sehe auf der anderen Seite, also mit Dallas und Edmonton, schon, sagen wir mal, die stärkeren Teams insgesamt, beziehungsweise anders ausgedrückt. Der Westen ist momentan ein bisschen stärker, habe ich das Gefühl. Weil du hattest, Winnipeg war auch stark, Colorado Avalanche wurden ausgenockt von den Dallas Stars. Die Los Angeles Kings haben eine starke Serie gespielt. Ich meine, die können auch easy im Halbfinale stehen, einfach von der Stärke her. Entsprechend ja. Also die Toronto Maple Leafs müssen so ein bisschen, sorry, ihr Loser gehen jetzt mal wieder verlieren. Das hatten sie ja lange nicht gehabt, aber das haben sie eben in den letzten 10, 15 Jahren gehabt, wo man immer starke Saisons teilweise gespielt hat und dann Runde 1 war es vorbei. Und das setzt sich in den Köpfen einer Organisation schon auch ein Stück weit dann fest. Und auch die Fans. Hat man auch ein bisschen gemerkt gegen Ottawa, gegen die Senators, als die Senators dann plötzlich angefangen haben zu gewinnen. Bei manchen Maple Leafs Fans ging es dann plötzlich los nach dem Motto, nicht schon wieder. Und das Gemurmel und Gekrummeln der Arena wird natürlich dadurch auch eher größer als kleiner, als in vielleicht einem, in einer Arena von einem Top-Team, das ständig gewinnt, weil man dann weiß, es ist egal, ob wir mal 0-2 hinliegen. Die Jungs werden das schon noch drehen. Das ist in Toronto momentan noch nicht so eine Selbstverständlichkeit.
Sind Sie damit jetzt auch das Team der Woche, das wir vorstellen eigentlich? Weil da wäre ich ja der größte, aufgeregteste Mensch der Welt.
Nö.
Denn, ja?
Nö.
Oh,
ja, nee, du musst dich noch ein bisschen gedulden, wissen wir dann zu den Toronto.
Ich merke schon, du machst es spannend mit mir hier.
Ja, richtig.
Aber ich bleib dabei. Maple Leafs, mein Team. Tolle Serie gerade. Ich hoffe auf Großes. Wir werden hier weiter berichten, aber als Team der Woche stellen wir sie nicht vor.
Da bleibe ich nämlich bei den New York Islanders, weil wir hatten ja, jetzt so ein bisschen diskutiert, ne? Number One Draft Pick, Tavares war der letzte Nummer 1 Pick der Islanders, der kam und deshalb habe ich gedacht, komm, wir stellen mal die New York Islanders vor und ich will dann auch ein bisschen was noch von dir wissen, wie du die einschätzt, weil für mich die Islanders spielen so eine besondere Rolle, weil sie vielleicht gar keine Rolle spielen der öffentlichen Wahrnehmung. Also die Islanders, auch Isles genannt, wie auch immer, also auf Long Island eigentlich zu Hause, ne? New York, klar, ist immer ein weiter Begriff, wissen wir ja alle. Die entstanden 1972 und schon allein die Entstehungsgeschichte der Islanders das zeugt vielleicht so ein bisschen davon, dass diese Franchise, wie soll man das sagen, so ein bisschen Bastard ist vielleicht. Also es ging darum, es war keine klassische Expansion-Franchise, sondern es gab in dieser Zeit, 1972 bis 1979 war das, gab es die World Hockey Association. Das war eine Konkurrenzorganisation zur NHL, die aggressiv in die NHL-Märkte hinein wollte und quasi einfach, ne, wie so, weiß ich, XFL im Football oder sowas. Also es gab immer mal so Organisationen, die wollten dem eigentlichen Platzhirsch irgendwie das Wasser abgraben. Und zu dem Zeitpunkt, Anfang der 70er, wurde das Nassau Coliseum gebaut auf Long Island und Nassau County. Der County-Chef hat damals gemeint, weil nämlich die New York Raiders, dieses neue Team der World Hockey Association, wollte ins Coliseum. Und der County-Boss, ich muss jetzt nachgucken, wie das genau dann, sag mal, politisch heißt, aber der County-Boss bat die NHL darum, könnt ihr nicht bitte ein Team aufstellen, damit wir die Raiders nicht in unsere neue Halle lassen müssen? Oder weil wir wollen die eigentlich nicht da haben. Wir wollen die World Hockey Association nicht bei uns haben, aber wir haben gerade hier diese neue Arena hingestellt, Nassau Coliseum. Und was machen wir jetzt? Und die NHL hat dadurch dann gezwungenermaßen innerhalb kürzester Zeit ein neues Team einfach aus der Taufe gehoben, nämlich die New York Islanders auf Long Island, die am Nassau Coliseum spielen sollten und durften und eben diese Arena dann übernommen haben de facto. Wobei, da gab es auch noch andere Sachen, Pro Wrestling zum Beispiel, die WWF, ne, mit Hulk Hogan und so, die war da auch sehr, sehr häufig dort zugegen, weil einfach Ostküste wurde ja dominiert von dieser Organisation, was Pro Wrestling betrifft, zu jener Zeit noch mehr denn je. Die New York Raiders mussten dann im Übrigen in den Madison Square Garden gehen, also nach New York City rein. Dort waren aber schon die New York Rangers und gegen die New York Rangers hatten sie keine Chance. Alle sind einfach zu den Rangers gegangen und die Raiders hatten keine Fans. Und die World Hockey Association ist auch in die Knie gegangen ein paar Jahre später. Aber die Islanders waren, wie gesagt, so ein bisschen einfach so eine Notorganisation. Ne? Also es war jetzt nicht unbedingt so gewollt, weil es gab ja eigentlich schon die Rangers. Die Islanders waren trotzdem sehr, sehr schnell erfolgreich. Also die ersten 2 Jahre, klar, mussten sie aufgebaut werden und hatten Welpenschutz. Aber ab der 3. Saison waren sie dann 14 Mal in Folge in den Playoffs. Und zwischen 1980 und 1983 hat man auch 4 Mal hintereinander den Stanley Cup gewonnen. Und 84 nochmal Conference Final erreicht. Die Islanders werden von der NHL als eine von nur 9 Dynastien anerkannt. Es gibt also die Anerkennung einer Dynastie und die Islanders, diese 80er Jahre Islanders, sind eine anerkannte Dynastie. Problem ist, seitdem ist eigentlich nichts mehr gelaufen. Man hat Rekorde aufgestellt, man ist die letzte Mannschaft im US-Sport, im, sag mal, hochgestochenen US-Sport, die 4 Meisterschaften in Folge gewinnen konnte. Man ist das letzte NHL-Team, das ein Threepeat geschafft hat. Und seit Ende der 80er lief eigentlich gar nichts mehr. Man war pleite gewesen, man hatte riesengroße Geldprobleme, man hatte keine Fans mehr, weil Long Island, Nassau Coliseum, es war dann irgendwie auch vorbei ab einem gewissen Punkt. Also Zuschauerzuspruch war relativ niedrig. Man war immer im Schatten der Rangers und auch vielleicht der New Jersey Devils. Und entsprechend bis heute die Islanders, bis auf kleine Ausnahmen, eine Franchise aus meiner Sicht, die ein Schattendasein fristet. Und jetzt wollte ich auch nochmal dich ansprechen. Du bist gerade in New York City. Wie nimmst du die Islanders wahr? Ich glaube, die haben eine große, erfolgreiche Historie in den 80ern, aber die 80er liegen nun auch schon mal mehr 40 Jahre zurück. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass die Islanders in der Wahrnehmung außerhalb der Hardcore-Fans vergessen werden.
Ist ganz lustig, so wenn du durch das klassische touristische New York läufst, ne, da wo ich jetzt auch bin, ich bin hier ein bisschen Manhattan, Brooklyn, Bronx und so, dann siehst du natürlich jetzt auch nochmal überlappend, gerade Manhattan, klar, die New York Knicks. Dann ist es, wenn es um Football geht, finde ich schon, dass Jets und Giants so relativ ähnlich vertreten immer sind in meiner öffentlichen Wahrnehmung, wenn ich mal hier bin und das so wahrnehme, weil sie dann beide ja auch, klar, vielleicht ein bisschen auch regional noch verteilt, aber trotzdem irgendwie...
Und ähnlich schlecht, ne?
Ja, aber auch trotzdem die gleiche Präsenz haben.
Ja.
Das meine ich. Wenn es um Baseball geht, sind natürlich die Yankees mit dem Logo wahrscheinlich das größte Logo der Welt. Würde ich mal so jetzt neben dem LA-Logo, diese beiden sind wahrscheinlich die größten Sportlogos der Welt. Jetzt ist ja jeder Touri-Spot ist damit voll. Aber die Mets sind sehr vertreten. Ich sehe das auch gerade jetzt hier, jetzt ist ja Baseball-Saison. Die sind überall parallel hier. Auch Manhattan, überall siehst du auch genauso viele Mets-Hats viele Mets-Hats. Islanders sehe ich nicht. Rangers ja, Islanders sehe ich nicht. Und ich bin einmal da rausgefahren. Ich habe mir das einmal angeguckt und bin dahin gefahren. Und ich hatte das Gefühl, das ist so ein bisschen zu weit draußen, als dass es irgendwie das Zentrum von New York und vielleicht das touristische Geschehen, dass das da einen Impact drin hat. Aber vielleicht kommen da auch die Erfolge her. Und die sind ja trotzdem auch in den letzten Jahren immer mal wieder da gewesen. Ne? Letztes Jahr, glaube ich, knapp Playoffs geschafft oder so. Ich war bei diesem letzten Spiel dabei. Dass die wie so ein guter Vorortverein sind, der so ein bisschen ruhiger in dem Haifischbecken arbeiten kann und deswegen vielleicht nicht ganz untergeht, aber auch nicht so wahrgenommen wird.
Mein einer Vorteil vielleicht im Hockey ist zumindest, dass die Spieler selber, das wissen wir auch, und das ist ja das, was man schätzen kann, was natürlich auch problematisch teilweise ist, die Spieler in der NHL scheren sich nicht unbedingt darum, ob man jetzt in den Medienmarkt wechselt, was vielleicht in der NFL manchmal anders ist. Ne? Es gibt so Spieler, die denken sich, ey, New York Giants, die sind gerade am Boden, aber ich wechsle dann nach New York, habe einen riesen Medienmarkt, kann meine eigene Brand promoten, kann meine Produkte promoten, kann irgendwie auf Social Media geilen Content machen mit meinem Team zusammen, weil ich bin in New York City oder ich bin in LA, spiele für die Rams, ne? Oder was, whatever. In der NBA genauso. Cleveland hat ja mal das Problem gehabt mit LeBron damals. Ja, Cleveland, gut, die hatten nämlich ein geiles Team, aber der Medienmarkt ist eben sehr überschaubar. Also eben Mittlerer Westen und es ist ein bisschen provinzieller, bei allem Respekt vor Cleveland. Entsprechend, manche solcher etwas provinzielleren Franchises haben es nicht ganz so einfach. Long Island ist ein bisschen ab vom Schuss, ja. Ist auch geprägt, sagen wir, von viel so Old Money. Also viele so ältere, reiche Leute leben da und auch ein bisschen gesetzter alles, ne? Wie die Hamptons auch. Da leben eben auch teilweise die Leute, die in New York vielleicht ihr großes Geld machen, aber ansonsten das Wochenende über eben nicht in New York City sein wollen, irgendwo in Queens oder in Manhattan, weil sie lieber ein Landhaus haben. Das ist dann eben auch Long Island gewissermaßen, ne? Entsprechend ist es ein bisschen lamer und es ist dann schwerer, vielleicht auch Hallen zu füllen. Und es ist auch schwerer für die Islanders, Hallen zu füllen. Aber natürlich Spieler selber sind jetzt nicht davon abgetan, vielleicht zu den Islanders zu wechseln, weil die vielleicht auch eher Familienmenschen sind und gar nicht mehr unbedingt jetzt auf den Medienmarkt schauen, weil NHL-Spieler ticken nun mal ein bisschen anders. Aber die Islanders trotzdem, ich glaube, dass ihr Problem auch so ein Stück weit vielleicht ist, in der Wahrnehmung, dass eben New Jersey liegt natürlich noch ein bisschen entfernt, die Devils liegen schon ein Stück weit entfernt, aber es ist schon alles sehr kondensiert da. Ne? Und du hast jetzt gerade mal 2 Teams genannt, die in den anderen US-Sportligen ja unterwegs sind. Man darf ja nicht vergessen, die Giants und Jets spielen in East Rutherford, New Jersey, also die spielen auch in New Jersey. Absurd, klar, aber die sind natürlich in New York City auch präsent, aber in New York City kannst du eben schwerlich ein Footballstadion hinbauen, da wirst du keine Immobilie finden, die bezahlbar wäre oder überhaupt eine Immobilie finden, die frei wäre. aber es ist eben sehr kondensiert, was die NHL betrifft. Es gibt eigentlich drei Franchises, wenn vielleicht der Platz nur für zwei da ist, um es mal einfach so auf den Punkt zu bringen. Entsprechend die Islanders, ich glaube auch viele deutsche Fans da draußen, die vielleicht unseren Podcast hören, haben vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm, dass die Islanders auch eine anerkannte Dynastie sind.
Am Ende wollte ich gerade sagen, gibt die Geschichte ja recht. Und wer so viele Titel gesammelt hat und das auch in einem Zeitfenster, das ja schon zwar ein bisschen her ist, aber trotzdem ja irgendwie auch noch bis heute durchstrahlt, weil da ja mit Menschen ja groß geworden sind. Ne? Dann ja. Finde ich, gehört das auch so ein kleines bisschen dazu. Ich darf ja immer nicht so viele andere Sportvergleiche hier ziehen, aber es gibt auch im Fußball oder in anderen Sportarten natürlich Generationen, die heute Fan davon sind, weil sie damals groß geworden sind in dem Moment, wo die Teams mal ihre Momente hatten. Und wer weiß, vielleicht kommen die Islanders irgendwann wieder. Ich muss auch sagen, so Derbys sind trotz allem dem immer spannend. So, ich habe hier, und das ist mein letzter Ausflug in eine andere Sportart, am Samstag Yankees gegen Mets in dieser Stadt. Und ich überlege ernsthaft, dahin zu gehen, auch wenn ich schon 100 Mal bei den Yankees gewesen bin, einfach nur um mal das Derby zu erleben, was ich bisher noch nicht hatte. Um mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Und im Zweifel, auch Islanders gegen Rangers hatten Feuer, das vielleicht noch ein anderes ist als ein Spiel gegen Carolina. Konstantin Eckner hat dem nichts weiter hinzuzufügen.
Nö. Mein einziger Kommentar einfach aktuell ist:
Tein ist drin! Tein ist drin!
Mach mal zu.
Ja, lassen wir so stehen, mein Lieber. Ich feiere es. Danke. Danke, dass du auch die Stellung gehalten hast und trotzdem noch rangegangen bist, wenn ich angerufen habe, obwohl ich letzte Woche nicht konnte. Ja, nächste Woche bin ich wieder in Deutschland. Der Terminkalender ist nicht besser, aber wir werden es wieder hinkriegen, auch nächste Woche euch eine Runde zu bauen hier. What the Puck. Das Format, mit dem wir euch in dem Herbst dieser Saison ein kleines bisschen ein Gefühl für die NHL geben wollen. Und seid sicher, wir werden weitermachen. Da wird noch mehr draus werden. Jetzt erstmal danke, Konstantin. Und bis nächste Woche.